Es gibt ja tote Pferde, die werden irgendwie immer und immer wieder geritten, obwohl sie nicht vom Fleck kommen. Eines dieser toten Pferde ist die Kernenergie und wieder mal feiern die Atomis etwas, was es gar nicht zu feiern gibt. Zeit für einen Restart Thinking Podcast. Wenn ein Pferd tot ist, dann steige ab. Das ist eine alte Weisheit einer nordamerikanischen Urbevölkerung. Und diese Weisheit, so leicht sie zu verstehen ist, kapieren einige nicht. Gut, es ist manchmal nicht so eindeutig, wann das Pferd wirklich tot ist, aber bei der Kernenergie ist es mehr als deutlich und einige kapieren es noch immer nicht. Und das sagt eben sehr viel auch über unsere Gesellschaft aus und auch über den Intelligenzgrad unserer Menschheit, denn offenbar sind es einige nicht. Und es ist absolut nicht klar, warum man immer wieder die alte Leier wieder und wieder erklären muss. Ich werde in diesem heutigen Podcast nicht nochmal erklären, warum die Kernenergie keine Option ist. Ich werde es nur streifen. Aber ich möchte darauf eingehen, weil es unheimlich gut zeigt, wie schlecht Leute gewisse Berichte lesen, die sie zum Anlass nehmen, irgendeinen Quatsch zu verbreiten. Und das passiert leider auch seriösen Journalistinnen und Journalisten, so zum Beispiel auch der Tagesschau. Die hat das eben gestern getitelt, die Schlagzeile, das weltweite Comeback der Atomenergie, gerade ganz auf der obersten Seite. Und der Anlass war ein Bericht der Internationalen Energieagentur, die von einem neuen Zeitalter der Kernenergie sprach. Aber dieser Bericht dieser Internationalen Energieagentur, den hätte man vielleicht auch lesen müssen. Da würde man feststellen, dahinter steckt eigentlich was anderes. Dazu kommen wir auch gleich. Aber auch der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, kurz FAZ, ist auch wieder mal ein Malheur passiert. Zumindest ein bisschen, denn die haben das natürlich auch aufgegriffen und haben dann auch den Leiter der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, zitiert, der gesagt haben soll, dass der AKW-Ausstieg in Deutschland ein historischer Fehler gewesen sei. Kann sein, dass er das gesagt hat, will ich gar nicht bezweifeln, denn Birol ist ja bekanntermaßen durchaus der Kernenergie nicht abgeneigt. Und die Internationale Energieagentur beschäftigt sich ja mit allen möglichen Energieformen, unter anderem auch natürlich mit Gas und Wasserstoff auch als Substitut für Gas und all solche Sachen, die eher unwahrscheinlich bis eher ziemlich, ja, sehr, sehr unwahrscheinlich sind. Aber das ist klar, dass natürlich in so einem Umfeld auch eine ganze Menge Atomis rummischen. Und das haben sie natürlich getan. Und man müsste diesen Internationalen Energieagenturbericht wirklich mal im Detail lesen. Denn der Titel ist mehr eine Hoffnung als am Ende ein Fakt. Und dazu stehen dort einige sehr guten Daten drin und die muss man in einen Kontext bringen. Kontext, ein ganz tolles Wort, sehr kurz und knapp, mit zwei Silben, aber etwas, was die meisten Leute komplett überfordert. Stelle ich immer wieder in Diskussionen fest und das ist hier ein super Beispiel. Schauen wir uns mal die Zahlen an. Also der Bericht, auf den sich einige Leute jetzt hier stürzen, die die Kernenergie für eine Renaissance halten oder glauben, sie sei in einer Renaissance, ist es eben nicht. Und abgesehen davon, die Renaissance ist ja eine Zeit der Aufklärung gewesen, historisch. Wer Kernenergie favorisiert, der ist nicht in der Aufklärung. Und man muss ganz klar sagen, Leute, die diese Energieform noch immer propagieren, haben sie einfach schlicht nicht verstanden oder ignorieren weite Teile der Probleme. Denn zur Erinnerung, es ist immer noch eine Energieform, wo niemand auf der Welt weiß, wie wir mit den Folgen umgehen. Und es ist immer noch eine Energieform, die klimaschädlich ist und immer noch eine Energieform, die sau teuer ist. Und niemand kann das bezahlen. Und das geht übrigens auch aus diesem IEA-Bericht hervor. Dazu kommen wir jetzt eben gleich im Detail. Also, was sagt dieser IEA-Bericht? Die haben Szenarien dargestellt. Szenarien für den Ausbau der Kernenergie von heute bis in 2050. Und die fordern dort gewisse Ausbauszenarien und haben das dargestellt in einem Graphen, entsprechend auch aufgeteilt auf die Länder. Und jetzt kann man hier ganz gut erkennen, dass das natürlich im Wesentlichen erstmal auf China fällt. Also China ist der ganz große Treiber. Und wenn man sich jetzt die Leistung anschaut, die steht auf dieser vertikalen Achse in Gigawatt, dann muss man diese in Relation setzen, A, zum Weltenergiebedarf und B, auch in Relation zu dem, was da sonst so drumherum passiert. Und das ist eben das ganz besonders Interessante. Und das schauen wir uns jetzt an. Also, aktuell kann man davon ausgehen, dass der Weltenergiebedarf weltweit bei 25 Petawattstunden besteht. Also 25 Petawattstunden entspricht 25.000 Terawattstunden, analog 25 Millionen Gigawattstunden. Also Peta ist ja die Vorsilbe für 10 hoch 15, Tera 10 hoch 12, Giga ist 10 hoch 9. Das ist der Bedarf aktuell, 25 Petawattstunden. Wenn wir auf 2050 schauen, so wird der Strombedarf, der elektrische Strombedarf prognostiziert auf 50 Petawattstunden, also Faktor 2. Es gibt auch Prognosen, die gehen von Faktor 3 aus, aber nehmen wir mal an, der elektrische Strombedarf wird sich verdoppeln. Das ist grundsätzlich erstmal logisch, denn immer mehr Dinge werden elektrifiziert. Also Mobilität, ne, mehr Elektroautos, die ganzen rollenden Ölheizungen, die sterben aus. Glauben einige übrigens auch nicht, auch ein totes Pferd, aber das ist nicht unser heutiges Thema. Oder auch die thermische Energie wird zunehmend elektrifiziert. Also wer heute eine Wärmepumpe einbaut, der braucht statt eben früher einem Heizkessel für Gas oder Öl oder Pellets, braucht dann heute Elektrizität, die natürlich weitaus effizienter ist. So eine Wärmepumpe macht, je nach Ausführung, aus einer Kilowattstunde elektrischer Energie zwischen 2 und 5 Kilowattstunden thermische Energie. Und das funktioniert eben aufgrund eines Carnot'schen Kreisprozesses und so weiter. Also auf jeden Fall, wir werden zunehmend immer weiter elektrifizieren. Okay, also daraus resultiert natürlich ein gewisser Mehrenergiebedarf. Aber es gibt weitere Energiebedarfe, nämlich Rechenleistung für KI zum Beispiel oder auch für Bitcoin und solchen ganzen Blödsinn. Auch da gehen schon seit vielen Jahren die Energiebedarfe hoch. Das ist nochmal wichtig, weil das wird nochmal relevant für die Frage, wie gehen wir mit solchen Szenarien um. Auch in dieser Folge kommen wir gleich zu. Also 25 Petawattstunden heute, prognostiziert 50 oder mehr Petawattstunden in der Zukunft. Was davon liefern jetzt Kernkraftwerke? Ein Kernkraftwerk läuft so im Schnitt mit etwa 7500 Volllaststunden. Ein Jahr hat etwas mehr als 8000 Stunden, also davon 7500 Stunden im Jahr soll so ein Ding laufen. In der Praxis sehen wir, die Tendenz ist rückläufig. Die Dinger laufen immer instabiler. Das hat auch was mit der Klimaveränderung zu tun. Wenn Kühlwasser in den Flüssen zu heiß wird oder die Flüsse zu trocken fallen, können die Dinger nicht mehr laufen. Das erlebt Frankreich mehr oder weniger jeden Sommer. Und wir haben auch mittlerweile gesehen, auch in skandinavischen Ländern haben die Dinger gewisse Probleme. Auch nagelneue Anlagen, wie zum Beispiel in Finnland, die müssen manchmal kurz nach Inbetriebnahme wieder vom Netz, weil es Störungen gibt. Also die Tendenz ist fallend, weil die Anlagen natürlich aufgrund von Sicherheitsauflagen auch immer komplizierter und damit teurer werden, aber auch damit anfälliger. Also 7500 Volllaststunden rechnen wir mal an, aber Tendenz fallend. Das können wir schon mal feststellen. Wenn wir jetzt laut dem Bericht der Internationalen Energieagentur von der Leistung anschauen, die angekündigt ist. Also Ankündigungen kann man ja viel machen. Angekündigte Leistung, dann sehen wir das in diesem Graphen, da sind wir sowas bei irgendwie 900 Gigawatt bei 2050. Das ist angekündigt. Und angekündigt ist weit entfernt von umgesetzt. Das würde am Ende 6,75 Millionen Gigawattstunden pro Jahr bedeuten. Die tatsächlich geplante Leistung, und auch die ist nicht tatsächlich realisiert, da reden wir von etwa 650 Gigawatt bis 2050. Eben, das ist geplant, ganz schon sehr konkret, würde 4,9 Gigawattstunden pro Jahr bringen. Und die derzeitige Leistung weltweit sind 380 Gigawatt, macht knapp 3 Millionen, also 2,9 Millionen Gigawattstunden Leistung pro Jahr. Und wenn wir das gegen den weltweiten Energiebedarf spiegeln, dann liefert die Kernenergie aktuell etwa so 10-11%. In 2050 für die derzeit konkret geplanten Projekte, also noch nicht realisierten, käme ein Wert von 9-10% raus und würde das, was angekündigt ist und noch nicht mal ansatzweise geplant kommen, dann wären es 13-14%. Das heißt, von derzeit 10-11 könnten eventuell mal 9-10, wenn das, was großspurig angekündigt ist, käme, wären vielleicht 13-14% drin. Also ist es, das ist allerdings recht unwahrscheinlich. Also es sieht derzeit, und wir haben ja gerade gesagt, auch die Volllaststunden sind eher rückläufig. Das heißt, von einer Renaissance der Kernenergie zu sprechen, bei einer eher rückläufigen Anteil der Gesamtenergieversorgung, das ist schon sehr mutig. Also von einer Renaissance und einem Revival der Kernenergie zu reden, ist absoluter Bullshit. Stimmt einfach überhaupt nicht. Es ist maximal ein gleichbleibender Anteil, allerdings auch das eher rückläufig, weil eben die Volllaststunden eher rückläufig sind. Und wir haben vorhin auch noch gesagt, der weltweite Energiebedarf könnte sich bis 2050 verdoppeln. Es gibt Prognosen, die sagen sogar verdreifachen. Dann wäre der Anteil der Kernenergie definitiv rückläufig, weil die Prognosen, die die Internationale Energieagentur hier setzt, die sind halt die Prognosen. So, und dann noch eine weitere Zahl, die ganz spannend ist. Wenn man sich jetzt mal diese Leistungen anschaut, die da aktuell da sind und die zugebaut werden sollen. Also momentan stehen wir eben bei 380 Gigawatt installierter Leistung weltweit. Eben die geplante bei 650 oder die angekündigte, die sehr wahrscheinlich nie kommen wird, bei 900 Gigawatt. Aber allein ein Land wie China, also nur China, hat letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, 23 war es, hat ein Land wie China insgesamt nur PV 216 Gigawatt PV-Leistung zugebaut. Und wenn jetzt einige sagen werden, ja, aber PV hat ja nicht die Volllaststunden, das ist zwar richtig, aber eben auch da muss man sagen, die hat die Kernenergie so auch nicht. Aber die Menge, das war nur in einem Jahr, also nur in einem Jahr haben wir 216, wurden 216 Gigawatt PV-Leistung. Dazu kommt noch Wind und Biomasse und Wasser und so weiter. Also wenn man das Ganze hochrechnet, ist das fast die Gesamtleistung der weltweit installierten Kernenergie aktuell. Weltweit installiert. Wir reden nicht von weiteren Projekten und das Ganze ist eben nicht so wahnsinnig viel. Und in Indien entsteht derzeit eins der größten oder das größte erneuerbare Energiekraftwerk überhaupt auf weiß nicht wie viel 100 Quadratkilometern, also eine Riesenanlage. Also 500 Gigawatt Leistung soll das ganze Ding am Ende haben. Also wenn man sich jetzt den Zubau der Erneuerbaren anschaut in Relation zu dem, was in Kernenergie heute da ist und geplant ist, dann ist die Kernenergie mickrig, mickrig klein. Und jetzt kommt Leute und sagen, hey, die Kernenergie ist wieder da. Nein, ist sie nicht. Es ist nach wie vor ein Ding von Leuten, die es noch immer nicht verstanden haben und meinen, man müsse immer noch alte Fehler machen. Und warum sie das tun, dazu kommen wir gleich. Aber das muss man erstmal einordnen und deswegen ist diese ganze AKW-Euphorie eine absolute Farce. Und auch dieser Untersuchungsausschuss, der gerade in Berlin läuft, den irgendwie CDU, CSU, FDP und die rechtsradikale und rechtsextreme AfD angezettelt haben, das ist auch eine Farce, weil da wird auch nichts rauskommen. Also das ist einfach auch so eine Nullnummer. Das ist eine reine Wahlkampfgeschichte, um irgendwie Robert Habeck und den Grünen reinzuwirken, die damals die Energiemangellage, die eine CDU, CSU geführte Regierung hinterlassen hat, wirklich, muss man sagen, sehr gut gelöst hat. Und jetzt hat die CDU, CSU zusammen mit der FDP 2011 mit dem AKW-Ausstieg, den Robert Habeck umgesetzt hat, das muss man immer wieder erklären. Das kapieren Atomis nämlich nicht. Da haben die wirklich mal was Gutes beschlossen, ja, obwohl sie es vorher versaut haben. Und sie haben es halt in teuer dann wieder zurückgedreht. Aber das ist echt eine gute Sache. Und wir haben ja auch gesehen, Deutschland hatte bei elektrischer Energie nie eine Mangellage. Bei thermischer sah das 22, 23 anders aus. Aber bei elektrischer Energie gab es nie eine Mangellage in Deutschland. Und Leute erzählen mir immer noch, man hätte die aufgrund der Mangellage nicht abschalten dürfen. Die gab es nicht. Und wir haben ja auch gesehen, in dem Moment, als die Dinger vom Netz waren, war das ganze Problem nie da. Also die Erneuerbaren haben das sofort übernommen. Und derzeit hat Deutschland Strompreise, die im Bereich von 2021 lagen. Und für den Privathaushalt, für die Industrie ist es sogar noch günstiger. Dort waren die Preise das letzte Mal 2017 in dem Bereich. Und damals waren noch einige mehr AKW am Netz und der Strompreis ist trotzdem gesunken. Also 2021 waren noch 6 AKW-Meiler am Netz und wir haben heute den Preis wie damals eben 2021. Also, dass das Ding auch noch den Strom teuer macht, wenn man die Dinge abschaltet, ist also kompletter Blödsinn. So, und das bringt uns zum nächsten Punkt. Kernenergie ist nicht wirtschaftlich und wird sich auch am Ende nie rechnen. Und das hat auch dazu geführt, dass zum Beispiel auch so hochtrabende Pläne, wie zum Beispiel in Schweden, die haben groß angekündigt, jede Menge neue Anlagen zu bauen. Das ist irgendwann vorletztes Jahr war das stillschweigend von der Webseite verschwunden und das hat keiner was dazu kommentiert, weil es sich einfach nicht rechnet, die Kapazitäten nicht da sind und man auch notwendige Gesetzesänderungen gar nicht hinbekommt. Oder eben Projekte wie eben Hinkley Point in Großbritannien oder in Frankreich, genau dieser neue EPR-Reaktor oder auch in Finnland. Durchweg alle Projekte werden extrem viel teurer, dauern extrem viel länger und sind am Ende immer ein Fiasko. Und das merkt man halt irgendwann. Und das führt auch dazu, wie zum Beispiel jetzt auch in Hinkley Point, dass Investoren letztes und vorletztes Jahr ausgestiegen sind. Und das Gleiche gilt übrigens auch für so große pinke Einhörner wie diese SMR-Reaktoren, also diese Small Modular Reactors, diese kleinen Anlagen, die ja noch bekloppter sind. Also damit macht man das Problem, was man bei einer großen Anlage hat, vervielfältigt man das in viele, viele kleine Probleme, weil da braucht man am Ende eine Vielzahl mehr Reaktoren, die dann noch viel schlechter zu kontrollieren sind. Der Müll ist immer noch da und abgesehen davon rechnen die sich nicht. Ein sehr prominentes Beispiel ist ein amerikanisches Unternehmen gewesen, das NuScale hieß und das ist gescheitert vorletztes Jahr, weil dort einfach weitere Gelder verweigert wurden und Investoren sind einfach ausgestiegen. Also all diese Versprechungen von irgendwelchen SMR-Reaktoren oder Thorium-Reaktoren, die es im Experimentalstadium gibt, aber die weit davon entfernt sind, in der Fläche anwendbar zu sein. Und übrigens sind sie noch teurer, weil man eben dafür noch eine extra Neutronenquelle braucht. Also all das sind pinke Einhörner und nichts anderes. Das ist nur dazu da, um irgendwelche leeren Versprechungen zu machen, damit die Leute den seinen Quatsch glauben und dass man wieder irgendeine Agenda gegen die erneuerbaren Energien machen muss. Und am Ende kommt, wenn man das täte, genau das raus, was man nicht will. Die Fossilen gewinnen, deswegen reiten die dieses pinke Einhorn ebenfalls. Und das führt am Ende dazu, dass man dann, wenn man die ganze Kohle für irgendwelche sinnlosen AKW verbraten hat, die dann nicht fertig werden oder und am Ende extrem viel teurer sind und dann ständig stillstehen und auch nicht vernünftig funktionieren, dann muss man natürlich wieder fossile Energieträger nutzen. Und das kommt am Ende bei raus. Deswegen bitte das Märchen von der Renaissance der Kernenergie und all diesen Blödsinn bitte vergessen. Das ist so sinnlos und vor allem, und da muss ich ganz klar den werten Kollegen Harald Lesch zitieren, wir nutzen die stärkste Kraft im Universum und kochen damit Wasser. Also das ist so selten blöd, wie man sich das nur vorstellen kann. Also vielleicht auch hier eine kleine physikalische Erklärung. Die starke Wechselwirkung oder starke Kernkraft, auch genannt, das ist eine der vier fundamentalen Kräfte der Physik, neben der schwachen Wechselwirkung der elektromagnetischen Kraft und auch der Gravitation. Und die starke Kernkraft, die hat einen sehr, sehr ganz kleinen Wirkungsradius, so von 10 hoch minus 15, die hält die Atomkerne zusammen. Und das ist der Grund, warum man, wenn man mit Neutronen drauf schießt und sie spaltet, dass man dann eine so hohe Energiemenge rausbekommt, gemäß E gleich mc². Und das ist wirklich die stärkste Kraft, die wir im Universum kennen. Gravitation oder elektromagnetische Kraft sind viel schwächer, dafür haben sie eine unendliche Reichweite. Ja? Aber die starke Wechselwirkung, also die starke Kernkraft, ist eigentlich viel zu wertvoll, um damit am Ende nur blödsinnig Wasser zu kochen. Und mit entsprechenden Folgen, die wir bis heute nicht noch absehen können. Kommen wir final zu der Frage, warum tun wir diesen Quatsch? Es gibt ja jetzt wirklich auch so Berichte von Microsoft oder auch von Alphabet und einigen anderen Tech-Unternehmen. Die wollen gerne stillgelegte ältere AKW-Anlagen gerne wieder reaktivieren oder eben auch neue bauen. Was eben Quatsch ist, haben wir ja gerade erklärt, warum. Und warum tun die das? Der Energiehunger steigt. Und jetzt machen wir hier zwei ganz entscheidende Fehler. Und da kann man so richtig gut sehen, wie strunzenblöd unsere Spezies ist. Denn wenn wir mehr Energie brauchen, was ja durchaus erstmal der Fall ist, muss man erstmal zwei Fragen beantworten, bevor man auf irgendwelche bekloppten Ideen kommt. Die erste Frage ist, wie kann man Energie einsparen? Und hier geht es nicht nur um Effizienz, klar, wir können energieeffizienter werden, es geht auch um die Frage einer Verhaltensänderung. Oha, gefährlich, Verhaltensänderung, oha. Doch, ist aber gar nicht schlimm, tut nämlich echt nicht weh. Denn viele Dinge, die wir mit mehr Energie machen wollen, ergeben nicht zwangsläufig Sinn. Also, schönes Beispiel, diese ganze Krypto-Geschichte. Ja? Kryptowährungen sind ja von der Idee her gar nicht blöd gewesen. Also ursprünglich etwas zu machen, wo nicht irgendwelche Banken reinregulieren können und so weiter. Also die ursprüngliche Idee derer, die sich das ausgedacht haben, auf Basis von Blockchain, die eben sehr viel Energie braucht, ist nicht dumm. Aber was ist Krypto heute? Eine reine Zockerhölle. Es geht nur ums Zocken. Es geht nur darum, dass man sich seine Gier-frisst-Hirn-Mentalität weiter befriedigt. Und da muss man sagen, hey, muss das so sein? Kann man das nicht anders bepreisen? Also das ist zum Beispiel Energieverschwendung. Das ist reine Energieverschwendung. Das hat nichts mit einem sinnvollen Einsatz von Energie zu tun. Also die erste Frage, brauche ich diese Menge an Energie wirklich? Kann ich mit über Effizienz Energie was gewinnen? Und kann ich vielleicht auch durch Verhaltensänderung gewisse Energieverwendung auch vermeiden? Denn die beste Energie ist die, die wir gar nicht nutzen. Und die zweite Sache ist, bevor wir uns jetzt auf irgendeine dreckige Quick-and-Dirty-Lösung reinstürzen, was die Leute genau hier tun, haben wir nicht vielleicht bessere Optionen. Die dauert vielleicht mal ein, zwei Jahre länger, aber sie sind definitiv nachhaltiger und sie tragen länger und sie rechnen sich vor allem auch. Denn wenn ein Unternehmen wie Microsoft sagt, wegen KI brauchen wir jetzt AKW, dann kann das nur funktionieren, wenn die Allgemeinheit die Kosten trägt. Und jetzt muss man sagen, hey Microsoft, wenn ihr ein AKW wollt, dann bezahlt bitte auch alle vollen Kosten. Und dann bin ich sicher, denken die sich was anderes aus. Weil das wird sauteuer. Und das bringt uns zurück zu dem Bericht der Internationalen Energieagentur. Denn der sagt ja nicht nur, die Zahlen sind so und so. Und man muss schon ganz klar sagen, bei aller Liebe, die einige Leute bei der IEA für Atomenergie haben, für Kernenergie, Atomkraft, Netz, wie ihr es wollt, die Daten stimmen ja. Und die haben ja, ich habe ja vorhin ein paar Daten gezeigt, die auch entsprechend in Kontext gesetzt wurden. Was dort allerdings auch drin steht, und ich verlinke hier nochmal eine sehr schöne Synthese von Dirk Specht. Dirk Specht ist einer, mit dem ich auf LinkedIn verbunden bin, der ist da auch ziemlich gut drin in dem Thema. Und der hat auf seiner Homepage das Ganze mal schön als Synthese zusammengefasst. Sollte man sich echt mal durchlesen. Und da steht das auch ganz gut drin, was die Internationale Energieagentur nämlich auch fordert, nämlich Sicherheit und Unterstützung von staatlicher Seite. Denn ohne diese wird es eine Kernenergie nicht geben. Und dazu vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, und auch das verlinke ich auf der Seite von Dirk Specht, der hat das nämlich schön aufbereitet. Der französische Rechnungshof, also dass der Rechnungshof von einem Land, was sehr stark pro AKW ausgerichtet ist, wo etwa 2/3 bis 70% der Energie aus AKW kommen, die verlangen nichts anderes als die Aussetzung der künftigen AKW-Pläne, weil es einfach zu teuer ist. Es ist einfach nicht bezahlbar und es funktioniert, wenn überhaupt, von der Kostenseite her betrachtet, nur, wenn die Allgemeinheit die wesentlichen Kosten übernimmt. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Abschluss hier zu dieser heutigen Folge. Wenn irgendwelche AKW-Befürworterinnen und Befürworter ganz groß am Jammern sind, wie böse es doch ist, dass man erneuerbare Energien subventioniert, dann bitte sofort darauf reagieren und zu sagen: Hey, wenn du Subventionen für erneuerbare Energien so blöd findest, dann verabschiede dich bitte sofort von deiner geliebten Kernenergie, weil die hat ohne Subvention noch nie überlebt. Noch nie. Und das wird sie auch bis auf Weiteres nicht. Es ist nicht absehbar, dass sich das jemals ändert. Erneuerbare Energien dagegen, die werden zwar subventioniert, erstens bei weitem nicht so sehr wie die Kernenergie jemals. Also das kann man ganz klar rechnen. Das ist deutlich weniger, was überhaupt die erneuerbaren Energien bisher an Subventionen bekommen haben. Gilt übrigens auch für die Kohleenergie. Und sie rechnen sich auch ganz ohne Subventionen. Wir haben das hier im Kleinen gemacht. Unsere PV-Anlage hier mit Speicher rechnet sich mit Subventionen, mit Förderung in unter 10 Jahren, in 8 bis 9 und ohne in 14 oder 15 Jahren. Aber sie rechnet sich. Kernenergie hat sich noch nie gerechnet, weil man ständig laufende Kosten hat, die immer extrem hoch sind. Und wenn ein Super-GAU kommt, dann ist sowieso vorbei. Und das darf man auch nicht vergessen, man hängt am Ende immer an der Nabelschnur von irgendwelchen Diktaturen wie Russland oder China, weil große Teile des Uranvorkommens der Welt hängen eben an Russland. Und wir sollten mittlerweile gemerkt haben, dass Russland ein ziemlich beschissener Handelspartner ist. Eine terroristische Diktatur, die einfach in andere Länder einmarschiert und Menschen ermordet. Und das ist keine Option. Russland ist ein Terrorstaat, mit dem darf man keine Geschäfte machen. Und das muss uns eine Lehre gewesen sein. Auch deswegen ganz klar. Und all der anderen Gründe, die ich gesagt habe, nein, Kernenergie hat kein Revival, Kernenergie stirbt und Kernenergie ist und bleibt ein totes Pferd. Egal wie lange man drauf rumsitzt und auf dem Sattel rumrutscht und rumreibt, dieses tote Pferd wird nicht lebendig.